to send his peace, blessings and rest upon our master Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the fountain of knowledge, and upon his companions, his blessed household, and all of those who followed after them with excellence, from amongst them the great mujtahid imams, Al-Imam Abu Hanifa, and Al-Imam Al-Shafi'i, and Al-Imam Ahmad, and Imam Malik radiyallahu anhum, and others from the people of Ijtihad and the scholars of Islam who safeguarded this religion for us until it reached us hundreds of years later intact and as it was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sheikh Hassan, nachdem er jetzt Allah gelobt hat und Frieden und Segen auf den Propheten selbst gewünscht hat und Zufriedenheit Allahs auf die Gefährten des Propheten, auf die Generationen, die nach ihm folgen, hat er die Imame erwähnt, die vier großen Imame oder die großen Imame dieser Religion, die ein Grund dafür waren, dass dieses Wissen, das Wissen um die Religion, jetzt, hunderte Jahre nach der Offenbarung, noch immer intakt für uns verfügbar ist, so als wäre diese Religion erst jetzt offenbart worden.
And then after the subject that we are to dwell into is not something new, rather it existed from the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he sent a companion of his, Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, to Yemen. And before he sent him, he asked him, Bima tahkum, with what shall you rule? And Sayyidina Mu'adh radiyallahu anhu replied, he said, Bikitabillah, I will rule with the book of Allah. And the Prophet, peace be upon him, asked him, فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ, and if you don't find a rule in the book of Allah, he said, فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, he said, then I will rule by the tradition and sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And the Prophet asked him, فَإِن لَمْ تَجِدْ, and if you don't find it in the sunnah, he said, أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي, he said, then I will make ijtihad, through my opinion. After looking at the book and the sunnah, I will make ijtihad. I will work hard to find a ruling. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam heard this from Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, what did he say? He said, Alhamdulillahi alladhi waffaqa rasoola rasoolillahi sallallahu alaihi wasallam lima yurdi Allah wa rasoola. He said, praise be to the one who has given tawfiq, divine assistance, to the messenger of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam in that which pleases Allah and his messenger sallallahu alaihi wasallam. So here we see that the Prophet, peace be upon him, is being pleased with Sayyidina Mu'adh. What is he pleased with? He is pleased with this categorization of Sayyidina Mu'adh, that he will begin his ruling, he will begin his search for the ruling of Allah subhanahu wa ta'ala in the book of Allah. Then he will move over to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then he will move over to his opinion, his ijtihad. So these were the three categories that Sayyidina Mu'adh radiallahu anhu mentioned, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam agreed to them.
Er sagt weiter, also das Thema, über das wir sprechen, ist kein neues Thema. Wir wissen, dass als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Sayyidina Mu'adh ibn Jabal nach Jemen, in den Jemen geschickt hat, hat er gefragt, sozusagen also in der Vorbereitung dieser Mission oder dieser Reise, hat er gefragt, wie wirst du urteilen, also wie wirst du die Rechtsurteile finden? Und er hat gesagt, Bikitabillah, durch das Buch von Allah. Und dann hat er gefragt, und wenn du es nicht findest, also wenn du zu der konkreten Frage nicht findest, hat gesagt, Besonne der Rasulillah, oder Besonne der Rasulihi, durch die Sunna seines Gesandten. Und dann hat er gesagt, und wenn du es nicht findest, dann hat er gesagt, dann mache ich Ijtihad, also werde ich bemühe mich, mache ich Ijtihad, also wörtlich durch meine Meinung, also durch mein Wissen, also ich mache selbst Ijtihad. Und der Prophet hat gesagt, gelobt sei der, der den Gesandten des Gesandten Allahs Erfolg gegeben hat oder geholfen hat zu dem, was Allah und seine Gesandten zufrieden macht. Alhamdulillah, der den Gesandten des Gesandten, weil Mu'adh ibn Jabal war der Gesandte des Propheten in Jemen, und er war der Gesandte des Gesandten Allahs. Und der den Gesandten des Gesandten Allahs Erfolg gegeben hat und geholfen hat zu dem, was Allah zufrieden macht und was seinen Gesandten zufrieden macht. Diese Zufriedenheit und diese Freude, die da in dem zum Ausdruck kommt, ist eine Freude über die Kategorisierung, die Mu'adh ibn Jabal getroffen hat, nämlich über diese Reihenfolge, die Prioritäten, dass er zuerst über das Buch Allahs nimmt, dann die Sunna des Propheten und schließlich Ijtihad, um zu Antworten zu kommen.
So we see that right from the beginning, from the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the mindset of the Sahaba was such that they picked up from the Prophet sallallahu alaihi wasallam how to think. So if they were to think, the first place their mind would go to was the Book of Allah, then to the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then they would make ijtihad. So this meant that their brains were not in isolation, right? They didn't have, they used their intellect, right? They didn't leave it aside and isolate it from thought and from making opinions, right? So this is not something new in the religion. It's always been there from the time of the Sahaba radiallahu anhum. Another example from the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the Prophet, peace be upon him, sent a group of companions to the tribe of Bani Qurayza. He sent a group of companions to the tribe of Bani Qurayza, and he said sallallahu alaihi wasallam, none of you should pray Asr until they reach Bani Qurayza. None of you should pray Asr until you reach Bani Qurayza. The Sahaba radiallahu anhum left, and whilst they were traveling to Bani Qurayza, there was only a very short time for Asr left. So the companions, some of them, they stopped and they said to the others, look, we have to pray Asr. Time for Asr is leaving. And the others said, no, we shall not pray Asr until we reach Bani Qurayza, because the Prophet said, don't pray Asr until you reach Bani Qurayza, sallallahu alaihi wasallam. Right? So here you have one saying, and you have different minds thinking about it in different ways. So what would you say? The Prophet is saying sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Qurayza. None of you should pray Asr except in Bani Qurayza. You are leaving out, and before you reach Bani Qurayza, the time of Asr is leaving. It's nearly Maghrib time. Should you pray Asr in your journey, or should you wait until you reach Bani Qurayza? One group of companions, they said, this statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which was none of you should pray Asr until he reaches Bani Qurayza, this means that you should hurry and leave to go towards Bani Qurayza. This is an encouragement of leaving quickly to reach Bani Qurayza. The others, they said no. They took the literal meaning. They said, we should only pray Asr in Bani Qurayza, whether that is qada or ada, whether that is on time or after time. We are not allowed to pray Asr except in Bani Qurayza. So you see here, what do you see? You see one ruling, one statement from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but two different understandings from mujtahid imams. Remember, all of the Sahaba radiallahu anhum were mujtahid imams. All of them were people of ijtihad. Some of them made ijtihad like this, and others of them made ijtihad like that. When they returned to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they informed him as to what happened. He agreed with both of them. He agreed with both of them. This is called fiqh. This is called what? This is called fiqh. Remember, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he made dua for his cousin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. What did he say? Allahumma faqqihhu fid din. Oh Allah, give him an understanding of the religion. Now, the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Qurayza. This is a statement of religion. This is a statement of religion. Now, two different understandings of it is fiqh. Two different understandings of it is fiqh. Applying this ruling is called fiqh. Whereas the ruling itself, the statement itself, is known as the religion. Is that clear? And then we will explain the difference between the word sharia and the word fiqh.
Die Geschichte von Sayyidina Mu'adh ibn Jabal zeigt, dass die Sahaba gelernt haben, wie sie denken. Sie haben gelernt, ihren Intellekt oder ihre geistige Kraft zu nutzen, um zu denken. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal eine Gruppe von Sahaben nach in eine Gegend von Medina geschickt, wo Bani Qurayza, also der Stamm, der dort gelebt hat. Und er hat gesagt, niemand von euch soll das Asr-Gebet beten, außer in Bani Qurayza. Und es war dann die Zeit, war dann sehr spät, und die Zeit für das Asr-Gebet, das ist immer später geworden, und es war nur eine kurze Zeit übrig, um das Gebet in so einer Zeit zu verrichten. Und dann haben sich die Sahaben in zwei Gruppen geteilt. Die einen sind davon ausgegangen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen gesagt hat, sie dürfen das Asr-Gebet nirgends anders beten, außer in Bani Qurayza. Und dass es sozusagen eine Verpflichtung ist, und dass sie eben bis sie dorthin kommen, sie also müssen es weitergehen, bis sie dorthin kommen, und dann das Asr-Gebet, auch wenn sie es zu spät, also nachholen, haben sie sozusagen diesen Befehl erfüllt. Und die andere Gruppe war der Meinung, dass sie das Gebet auf jeden Fall verrichten müssen, dass es sozusagen ein Ansporn war, dass sie weiter tun sollen, dass sie sich beeilen sollen, damit sie das Asr-Gebet noch in Bani Qurayza erwischen, was nicht mehr geklappt hat. Und die einen haben dann gebetet, die anderen nicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese beiden Meinungen sind dann dem Propheten vorgetragen worden. Und er hat beiden zugestimmt. Er hat zu niemandem gesagt, es war falsch, sondern er hat beide akzeptiert. Das heißt, es war eine Aussage, nämlich betet das Asr-Gebet nirgends außer in Bani Qurayza, oder betet das Asr-Gebet nicht, also nur in Bani Qurayza. Das war die Aussage. Und es waren aber zwei Meinungen da. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat beide Meinungen akzeptiert. Und die Aussage, betet nur dort, ist Religion. Das ist Religion. Und die Meinung dazu, die Auslegung davon, die diese Sahaba gemacht haben, das ist Fiqh. Das ist die Ebene von Fiqh.
So, who can give me a definition of the word Sharia? This is a question. Can someone give me a definition of the word Sharia or Sharia law? You can say it in German if you want. I won't understand it.
Alles, was an Gesetzen für die Menschen gilt. Aber erstmal halt den Schade und der Weg, den Allah uns vorgezeigt hat.
Can you understand the word for Sharia from the word and Sharia from the street, road, and okay. And, and in the wider sense, it's everything which Allah subhanahu wa ta'ala made us to law, the way which
okay, anyone else? What is the sister say?
The sister. Also, er hat gesagt,
Okay, if you she's asking what did he say?
Yeah.
Okay, if you don't mention it. If you don't mention what he said.
Okay.
Okay, there's a reason behind that.
Er sagt, wir sollen es nicht erwähnen, weil es gibt einen Grund, um es nicht zu
sagen. I don't want people cheating.
Also er will nicht, dass man betrügen soll, dass man
anyone else?
Schwindeln. Summe aller Gebote, die Summe, the sum of all the of all kinds of nahi and awamir,
So the awamir and nahi. Okay, that's better. That's better. That's what I'm looking Muhammad. For. Anyone else?
I wollte nur aufgrund der Worterklärung, die Sheikh Mahmud uns einmal gegeben hat, kann man es nicht nur als Weg, sondern Weg zur Wasserstelle.
This is one explanation that the original word Sharia comes from the way to the water.
Yes. Okay. Anyone else? Anyone else? Take a guess. Shall I give you some hints?
Soll ich Hinweise geben oder?
I'll give you some hints.
Tipps also.
Sharia law is for the hand cutting penalty, for the head cutting penalty, for people to be whipped, for people to be stoned. Does that sound familiar?
Kommt euch das bekannt vor, dass der Sharia was zu tun hat mit Hände abschneiden und Köpfe ab irgendwas und was war das noch und steinigen und so weiter?
Sharia encompasses all laws regarding the actions of human
beings. Okay. So what I said, does it sound familiar? Kommt diese Assoziation Sharia mit Hacken und Schneiden und die Zeitung
ist voll,
the newspapers are full of that. Yeah.
Ah, excellent, even better. Yes, so
this is the intention of the newspaper and the media
Okay, excellent.
Also es ist absichtlich, dass diese Verbindung gemacht wird.
Exactly. So, why I made this exercise is so that we can start to use our brains, right, in everything that's happening around us. We have to be very clever people. We have to be very intelligent people. Because when we hear in the media, the news reporter will say, the Sharia law will be implemented. And everyone goes, uh-oh. Right, because what do they think of the Sharia law? The penalties, right? And open up any book of fiqh in any school of fiqh. Where will you find the penalties? You will find them right at the end of the books of fiqh. From the last chapters of the books of fiqh are Kitab al-Hudud. It's right at the end. It's right at the end, right? But what is right at the end has been brought right to the forefront. What is right at the end has been brought right to the forefront. Why? To cover up what the Sharia actually is. Right? The Sharia, Kitab al-Hudud, we don't deny that it's from the Sharia. But what is the definition of the Sharia? As some of you correctly did say, كُلُّ مَا جَاءَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. It's very simple. Everything that the Prophet sallallahu alaihi wasallam brought to us is known as the Sharia, is known as the way. Of course, the brother mentioned it's shara'a or shari' is the path, and someone also mentioned that originally this word shara'a means what? For camels to be brought to the water, right? And it's really amazing for camels to be brought to the water. And tell me, you know, when a camel reaches water, what does it do? It not only quenches its thirst for now, it also stores in its back. It also stores in its back. So when we go to a teacher, we not only quench our thirst for that present moment, but rather we also take in so we can store for later on. Is that clear? So that was a side note I wanted to mention, just to clear up things in people's minds. When you have a non-Muslim friend and they say to you, oh, Sharia law. You have to explain to them. Right? Sharia law does not only mean Kitab al-Hudud. Kitab al-Hudud is a very small chapter from the Sharia. Right? And it's right at the end of the books of fiqh. What about everything else from the sacred law? What about everything else from the Islamic civilization? Now, when we use the word Sharia, we can say Shari'atullah, the way of Allah, the Sharia, the legislation of Allah subhanahu wa ta'ala. But can we say Fiqhullah? Can we say the fiqh of Allah? No. We say the fiqh of Malik. We say the fiqh of Ahmad. The fiqh of Al-Shafi'i. The fiqh of Abu Hanifa. The fiqh of Al-Thawri. The fiqh of Ibn Sirin. Right? So when we say the Sharia of Allah subhanahu wa ta'ala, it's a general statement concerning the laws and legislations that Allah subhanahu wa ta'ala made. When we say the fiqh, we mean the understanding of that Sharia, which was understood by a group of people. So for example, in the hadith of Bani Qurayza, right, the statement of the Prophet sallallahu alayhi wasallam is known as the Sharia. Now, the two different groups of companions, their understanding is known as fiqh. Is that clear? Their understanding is known as fiqh.
Nachdem dieses Fragespiel gemacht haben, wollte Sherazan darauf hinweisen, dass die Scharia heute sehr viel in Verbindung, sehr oft in Verbindung gebracht wird mit körperlichen Strafen. Und er hat gesagt, wir sollen wirklich darüber nachdenken, und er wollte uns dazu bringen, nachzudenken, weil wir sollen intelligente Menschen sein, wir sollen Menschen sein, die nachdenken und die antworten können auf sowas. Jetzt ist die Tatsache, dass das Thema Strafen oder Strafrecht im Islam, ja, das Ganze hat mit Strafrecht zu tun, ja, das ganze Strafrecht ist in den Fiqh-Büchern ganz am Ende. Es ist ein kleines Kapitel am Ende von sehr langen und dicken Büchern. Und in diesen Büchern geht es um Scharia. Das sind von der ersten bis zur letzten Seite ist es Scharia. Und Scharia ist definiert, Kullu ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam, alles, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebracht hat. Das ist Scharia. Alles, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebracht hat, ist Scharia. Und ganz am Ende dieser Bücher ist ein kleiner Abschnitt, der heißt Strafrecht. Oder Hudud. Das ist eigentlich Grenzen heißt, aber. Und er sagt, es ist geplant, es ist gezielt und absichtlich, dass man dieses kleine, dieses Thema vom Ende der Bücher wegbringt und am Anfang, sozusagen am Anfang stellt, dass jeder, der Scharia hört, sofort denkt, oh, um Gottes Willen und Strafen und körperliche Strafen. Ja. Um sozusagen zu, damit wird verdeckt, was in der Scharia drinnen ist, an Guten oder so. Das ist eigentlich alles gut, aber an dem, was die Menschen nicht erschrecken würde. Ja. Und eine Bedeutung, eine Wortbedeutung davon ist Scharia, wie Daniel gesagt hat, hat zu tun mit, also von der Wortbedeutung her mit Straße, Weg. Und ursprünglich war es der Weg, an dem auf dem die Kamele zu einer Wasserstelle gebracht wurden. So Scharia. Ja. Das ist ein Weg, auf dem Kamele zu einer Wasserstelle gebracht wurden. Und das Bild ist sehr interessant, weil Kamele, wenn sie zu einer Wasserstelle gebracht werden, was machen sie? Sie trinken nicht nur, sondern sie speichern Wasser. Sie holen sich Wasser, das Vorrat sozusagen, um weiterleben zu können. Und auch damit hat Scharia zu tun. Ja? Und er sagt, der große Unterschied jetzt zwischen Scharia und Fiqh ist der, dass eben Scharia ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala festgesetzt hat. Während Fiqh ist das Verständnis der Rechtsgelehrten über die Scharia. Und deshalb sagt man, Shariatullah, die Scharia von Allah. Aber man kann nicht sagen, das Fiqh von Allah. Man kann sagen, das Fiqh von Imam Shafi, das Fiqh von Imam Abu Hanifa. Man kann nicht sagen, das Fiqh von Allah. Warum? Weil das Fiqh ist die Wissenschaft, sich dieser Scharia anzunähern, sich geistig dieser Scharia anzunähern. Und das ist die Wissenschaft von Fiqh.
So we know what the Sharia is, that's the legislation of Allah subhanahu wa ta'ala. We know what the fiqh is, it is the understanding that we have of the Sharia. Now what is usulul fiqh? Usul al-fiqh is the tool which is in between the two. It is the tool which is in between the two. So if you have a screw and you want to open it, you have your hand and you have the screw. But if you don't have a screwdriver, you'll not be able to open it, right? So we know what the Sharia is, it's the legislation of Allah subhanahu wa ta'ala. We know what fiqh is the understanding of that legislation. So what is usulul fiqh? Usulul fiqh is the tool which is in between. This is why the science of usulul fiqh is from ulumul ala. It is from the sciences in Islam which are known as the tool sciences. They are not sciences which are meant to be end results. For example, understanding the Quran and the science of tafsir is an end result. Understanding the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is an end result. Having a good fiqh of that is an end result. Knowing aqidah is an end result. Whereas the science of usulul fiqh, it's not an end result, it's a tool. Likewise, the science of Arabic grammar, it's not an end result, it's a tool. Likewise, the science of logic, mantiq, it's not an end result, it's a tool which we need for us to reach the end results. Which we need to reach the end results. So, usulul fiqh, we can say, as Sheikh Abu Bilal mentioned earlier, the word usul means what? It means the principles, right? And al-fiqh, we know it means the understandings. Now, usul al-fiqh, it's a knowledge which has the principles by which we reach an understanding of the legislation of Allah subhanahu wa ta'ala.
Also, Sie haben es gesagt, Sharia ist die Rechtsordnung von Allah subhanahu wa ta'ala, die Allah subhanahu wa ta'ala festgelegt hat. Fiqh ist das Verstehen davon, das Verständnis davon. Das, was die Rechtsgelehrten davon verstehen. Das eine ist von Allah und das andere ist bei den Menschen. Und was ist Usul al-Fiqh? Usul al-Fiqh ist genau dazwischen. Usul al-Fiqh ist das Werkzeug, das zwischen beiden steht. Ein Werkzeug, das dafür da ist, dass man durch das Fiqh die Scharia versteht. Das Usul al-Fiqh, die Basis dafür. Und es gibt Wissenschaften, die in sich selbst gewollt sind und in sich selbst notwendig sind und in sich selbst angestrebt werden. Ja, zum Beispiel Tafsir, ja, das Buch Allahs zu verstehen, ist ein Ziel. Die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verstehen, ist ein Ziel. Ein gutes Fiqh zu haben, richtiges Fiqh, korrektes Fiqh zu haben, also Handlungsanweisungen zu haben, ist ein Ziel. Aber Usul al-Fiqh ist ein Mittel. Es ist keine Wissenschaft, die in sich selbst gewollt wird, sondern sie wird gebraucht als Mittel zum Zweck, nämlich dass wir am Ende wissen, was erlaubt und was verboten und so weiter ist. Ebenso wie zum Beispiel die Sprachwissenschaften, die ganzen feinen Wissenschaften der arabischen Sprache oder Mantik, die Wissenschaft der Logik. Das sind Dinge, die nicht in sich selbst, das Ziel sind, sondern die Werkzeuge sind, um zu dem zu kommen, was wir eigentlich wollen, nämlich zum Resultat. Und eben Usul gibt uns die Grundregeln, die wir dafür brauchen.
And for people who study, they will notice that some of the most exciting studies of Islam, some of the most exciting studies of Islamic studies lie in the ulumul ala, in the tool knowledges. For example, people who study Arabic grammar, they're really excited by it. Why? Because it teaches them where the subject is, where the object is, what is the active participle, what is the passive participle. And this excites them when they read the Quran, they can work out, okay, this is the fa'il, this is the maf'ul bihi. And then from applying that tool, they can understand the law of Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Likewise, mantiq, logic, right? Likewise, mantiq, logic, it's an exciting tool to have, because by it, people can differentiate with sound intellect. And like that is usul al-fiqh. Usul al-fiqh is a very exciting science, right? I don't think we have enough time to cover too much of it, but I'm going to give some examples, right? By examples, we will surpass some of the technical and reach to the result, which you'll see. But then you have to know that this result has come after a lot of hard work. But because you will see the result of it, you'll see the excitement behind it. Is that clear? So, usul al-fiqh is dealing with the tools which make us reach an understanding of the sharia, an understanding of the law of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, what we need to know first is what is comprised of the law, right? So who can tell me of the primary sources of the law? Because we are wanting to reach the law by its principles, by its tools, by its usul. But what are the primary principles of the sharia, or the primary sources of the sharia? The primary sources of the sharia is, number one, the Quran. Number one, number two, the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then number, so these are the absolute primary. The absolute primary are the Quran and the Sunnah. Then we also have primary sources, but they are secondary to the first. They are secondary to the first, but they are also from amongst the primary. Number three is the ijma. It's the unanimous opinion of the Sahaba or the scholars of Islam. And number four is analogy, is qiyas. Is that clear? So we will go through all of them briefly. So the first is the Quran. So what are these four? These four are the sources of the legislation. They are the sources of legislation. What do we want to do? We want to reach an understanding of this legislation. How will we reach an understanding of this legislation? By principles, by laws, by tools that the scholars of Islam have laid out.
Also jetzt gesagt eben, dass es sozusagen diese unter Anführungszeichen Hilfswissenschaften oder Werkzeuge gibt, um zu anderen Wissen zu gelangen. Und er sagt, die Wissenschaften, die für den Studenten am meisten, die den Studenten am meisten Spaß machen, am meisten Freude machen, sind diese Hilfswissenschaften. Zum Beispiel jetzt, wenn man Grammatik lernt, arabische Sprache, und dann irgendwie lernt man den Satzbau und Subjekt und Objekt und aktives Partizip und passives Partizip und so weiter. Und wenn man das liest, und dann irgendwie liest man den Koran zum Beispiel und findet diese sprachlichen Phänomene in dem Text, dann ist es eine Art von Freude, weil man spürt, man kommt dem näher, man kommt dem Verständnis des Textes näher. Und deshalb ist mit diesen Wissenschaften Freude verbunden und eine Art von Genuss verbunden. Sheikh Adib al-Kalas hat gesagt, Al-Ilm Ladith. Jemand Arabisch unterrichtet und dann irgendwie hört er plötzlich auf und sagt, das Wissen ist köstlich. Ladith sagt man jetzt ein Essen. Ja. Wissen schmeckt gut in sich selbst. Ja. Gesagt, Wissen ist in sich selbst irgendwie köstlich. Ja. Hat einen guten Geschmack. Und Schresham sagt eben, dass der Genuss damit verbunden ist, weil man auch spürt, man kommt dem Verständnis näher. Wenn man Logik zum Beispiel studiert, ja, und man spürt, dass das Denken klarer wird und das Denken strukturierter wird, dann ist es eine Art von Freude für den Studenten. Und er sagt jetzt, er wird uns ein paar Beispiele geben für die Bedeutung von Usul. Und zwar mit Beispielen uns einige Grundregeln von Usul bekannt machen. Wir müssen natürlich sehen, dass hinter diesen Beispielen, also wir bekommen sie sozusagen jetzt tafelfertig serviert, und hinter denen steht natürlich sehr viel Arbeit. Er sagt, die ersten, die Grundquellen, die wir zur Verfügung haben, sind die ersten beiden, nämlich Koran und Sunna, die an erster Stelle sind. Und dann die zwei anderen, also die nachgeordneten Hauptquellen, nämlich Ijma, also der Konsens der Rechtsgelehrten. Ijma ist Konsens der Rechtsgelehrten und Qiyas ist Analogieschluss. Und den gibt er, die wird erklären.
So the first two primary sources, no one has any differences about them, and for the Quran and the Sunnah being the legislation, it is clear. What about Qiyas? What about Ijma, the unanimous opinion of this Ummah? That is also legislation. That is also a source of legislation, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, "La tajtami'u ummati ala dalala." My Ummah does not unanimously agree upon misguidance. My Ummah does not unanimously agree upon misguidance. So if there is a matter, particular matter, that all of the Ummah agrees upon, then that cannot be misguidance. Is that clear? And then we have analogy. Then we have Qiyas. And Qiyas is to make ijtihad. It's to have one particular matter, and which is, for example, a new matter which occurs, right? Something which did not occur in the earlier generations, it did not occur in the earlier times, and occurs in our time. But we don't have a clear ruling of it in the Quran or the Sunnah or in Ijma. So what do we do? Then we try to find something which is similar to it in the Quran. Not we, i.e. the scholars of Islam do that, right? The Mujtahid Imams, they do that. And they find similar rulings to that in the religion, and they base this upon that, and they make analogy between them. And there are many examples from the time of the Sahaba radiallahu anhum who made analogy between things like this. Who made analogy between new matters which occurred in their times. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said something beautiful about one of his companions, about Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an. He said, "Raditu li ummati ma radiyahu ibn ummi abd." He said, "I am pleased for my ummah with anything that Abdullah ibn Mas'ud is pleased for my ummah with." Right? Anything that Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an is pleased with, anything which he thinks and feels through his ijtihad that this is suitable, then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "I am also pleased with that. I am also pleased with that." And in the Quran, the dalil, the proof and evidence that qiyas, that analogy is a source of legislation. In Surah Al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala spoke about the earlier nations who were destroyed. Right? Allah subhanahu wa ta'ala spoke about the earlier generations who were destroyed. And at the end of that verse, he said, "Fa'atabiru ya ulil albab." He said, "Take ibrah, take a lesson from that, O people of intellect." Now the ulama, they said that here Allah subhanahu wa ta'ala is teaching us qiyas himself. I.e. he is informing us that they were a people and you are a people. They did these particular deeds by which Allah destroyed them. So therefore, if you commit similar deeds, then Allah shall also destroy you. So make qiyas of yourself upon them and beware. So the ulama, they say this is a dalil from the Quran of qiyas. I'tibar. And i'tibar, what does it mean? To ponder, to think with depth, and to think about something with great depth, and not to look at it from a shallow end, but rather to go deep into it and into its implications and what will occur after that.
Also jetzt in Bezug auf diese vier Hauptquellen sagt er natürlich, was Koran und Sunna betrifft, gibt's keinen Zweifel daran, dass das die Quellen der Religion sind. Was den Ijma betrifft, nämlich den Konsens der Gelehrten, der Beweis dafür ist das Hadith Ledestemme oder Ledestemme Umma di ala dalala. Meine Umma wird sich niemals einig sein über einen über eine Missleitung, über einen Fehler im Sinn von Missleitung. Ja. Das ist der Beweis für Ijma. Und Qiyas, also das vierte Prinzip ist Analogieschluss, heißt, dass es einen bestimmten Fall, also ein bestimmtes Rechtsurteil gibt in den Primärquellen und eine neue Situation, die jetzt nicht direkt beantwortet wird. Und dass man sagt, man misst diese, also man macht einen Analogieschluss von dieser neuen Situation auf die schon beantwortete Situation und aufgrund eines gemeinsamen Merkmals, das verbindend ist, und so kommt man von einem auf das andere. Und ein anderer Beweis für Qiyas, für Analogieschluss, ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala spricht im Koran über frühere Generationen, frühe Völker, die so und so gemacht haben und zerstört worden sind. Und dann sagt er, فَعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, also nehmt euch, also denkt tief drüber nach, ihr Leute, die nachdenken können, aber die nachdenken. Ja. Lub ist der innere Kern und Ulul Albab sind die Leute, die sozusagen einen inneren Kern haben, die denken, die ihren Geist verwenden. Ja. Und denen, die fordert er auf, nachzudenken über dieses Beispiel. Warum? Also was hat es mit Qiyas zu tun, das mit Analogieschluss? Dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Volk aus der Geschichte der Menschheit erwähnt, die zerstört worden sind für ihre Sünden und sagt uns jetzt, sozusagen indirekt, wenn ihr das macht, werdet ihr das gleiche Ende haben. Und das ist sozusagen ein Analogieschluss.
Okay, now I'm going to give one example of how the tools of Usulul Fiqh are used by the Mujtahid Imam to look into the legislation, to look into the Sharia and take an understanding of fiqh from that, right? So you have to remember and keep in mind everything we've said. So the Sharia is the legislation of Allah subhanahu wa ta'ala. Fiqh is the understanding that the Mujtahid Imam deduces from that, and the Usul are the tools by which he deduces that. So in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, he says, فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Allah said, and read whatever you are able to from the Qur'an, i.e. in Salah. In Salah, read whatever you are able to in the prayer. However much of the Qur'an you are able to read, read it, and that's fine. Now, who can tell me what type of statement is this? In Usulul Fiqh, we have the scholars of Usul, the people of these tools, they look at a verse like this and they say that it is not defined, right? It is not bound by anything. It's open. This is known as mutlaq. It's absolute, right? And it's not muqayyad. It's not defined by anything. Rather, it's absolute. Allah said, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. So for example, if I stand up in salah and I say, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ, this is enough. Because Allah said, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Read what is easy for you. So I will read one verse, I will say, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ, and خلاص, that's enough. Because this verse is mutlaq. There's no qaid in it. There's nothing defining it. Is that clear? Now, if we look at this verse and we look at what we know, and everyone knows that we must recite what in Salah? We must recite Surat Al-Fatiha. But does Allah say in this verse, recite Surat Al-Fatiha in the Quran in Salah? Find me one verse in the Quran where Allah said, recite Fatiha in Salah. Nowhere in the Quran Allah says, recite Fatiha in Salah. The only thing Allah says in the Quran is, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Read whatever you are able to. So where did you bring reciting Fatiha? The Mujtahid Imam will say, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. There is no prayer for the one who does not recite Surah Al-Fatiha. Now what do you see here? You see an obvious contradiction. Not an actual contradiction, but an obvious contradiction. The Quran is absolute. Read whatever you are able to. The sunnah is muqayyida. It is defining what you should recite. It is defining what you should recite. So therefore, the mujtahid imam uses the muqayyad, the defined, to understand the mutlaq, the absolute. Is that clear? He uses the muqayyad, the defined, to understand the absolute. So then the mujtahid imam comes to the result that in salah we should recite Surah Al-Fatiha. Is that clear? We should recite Surah Al-Fatiha. But now there's another question which arises. There's another question that arises, which is, how many of you are Hanafi? Oh, mashallah. As-sawad al-a'azam. Al-kathra al-kathira. So, you have majority of people here who are Hanafi. Tell me, when you are standing behind the Imam, do you recite Surah Al-Fatiha? Why? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَلَاتُ خِدَاجٌ خِدَاجٌ خِدَاجٌ. The one who does not recite Surah Al-Fatiha, his prayer is dead. It's dead and it's dead. So why don't you recite Surah Al-Fatiha behind the Imam? When the Prophet, peace be upon him, said, there is no salah for the one who does not recite Fatiha. Then we have another hadith. In Sahih Muslim, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the Imam was placed so that people follow him. If he says Allahu Akbar, then you should say Allahu Akbar. If he recites, then you should listen. And if he says غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, you should say Ameen. Is that clear? So this hadith makes another qaid. It makes another definition. It defines the first hadith, which was open. It was mutlaq in relation with this one. Is that clear? It was mutlaq in relation with this one. Now, you might have another question. Is that in the secret prayers, in the salah where the imam does not recite aloud, you can't hear him say غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, and you do not say Ameen. So this hadith is muqayyad with as-salah al-jahriya. How do you answer that? How you answer that is the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was praying Eid al-Zuhr or Asr, and he heard one of his companions from behind him reciting also. And after salah, he turned around. He said, "Man naza'ani fi salah? Who was taking my right away from me in prayer? Who was taking away my right from me in prayer?" So this indicates what? That reciting Fatiha is reciting Fatiha in congregation is only the right of the Imam and not of anyone else. Is that clear? Now, if we look back at the initial verse that we started with, Allah said, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Read whatever you wish from the Qur'an. Is that clear? But then this hadith has been made, this verse, its implication, its understanding, its fiqh has been made muqayyad with other legislations of the Sharia, and here the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Is that clear? Now, in the Shafi'i school, reciting Fatiha is a must. Right? Reciting Fatiha is a must. Whereas in the Hanafi school, it's not a must. Right? Reciting Fatiha, according to the Shafi'i, it's a fard. Without Fatiha, the salah is invalid. According to the Hanafis, if you are praying alone, then reciting Fatiha is wajib. Right? It's not a fard. It's wajib. So if someone misses out reciting Fatiha, they make sajda to sahu and their prayer is valid. Is that clear? Their prayer is valid. It's not invalid. It might be makruh tahriman, but it's not invalid. It's not invalid. Why is this? Because they have another rule. They have another usul, which is what? That the Quran is mutawatir. And this hadith is khabar ahad. This hadith is a single narration. What is the difference between mutawatir and khabar ahad? Mutawatir is something which has been narrated by multiple amount of people in one generation to a multiple amount of people in another generation, and like that it continues. Whereas Khabar Ahad is the narration of one person or two people or a few people, right? And they say that Khabar Ahad cannot define the mutawatir. The Khabar Ahad cannot define the mutawatir. So when Allah says, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, if you stand up in prayer and say, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, your prayer is valid. It might be makruh tahriman, but that's a different matter. But it's valid even without the Fatiha. Whereas the Shafi'is, they use Khabar Ahad to make taqyeed of the mutawatir, and hence they say that reciting the Fatiha is a fard. Is that clear? So this is one example. This is one example of how the mujtahid imam uses the tools of usul to make understanding, make fiqh of the legislation.
Er hat gesagt, Scharia ist das Recht oder die gesamten Rechtsbestimmungen von Allah. Fiqh ist das Verständnis, das die Gelehrten davon haben. Und Usul ist das Werkzeug, das zwischen beiden steht, das Instrument. Jetzt gibt es ein Beispiel. Im Koran steht, lies das, was im Gebet, es geht ums Gebet, فَقْرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, lies das, lies das vom Koran, was leicht fällt, was erleichtert ist. Also was du lesen kannst. Diese Aussage ist eine absolute Aussage, nicht gebunden durch irgendwas. Ja? Also was immer du lesen kannst, was immer leicht fällt, lies das im Gebet. Jetzt die Frage, wir lernen, man muss im Gebet Al-Fatiha lesen. Man findet aber im ganzen Koran keinen einzigen Vers, der das sagt, lies Al-Fatiha. Das gibt es nicht. Das Einzige, was über das Lesen im Gebet im Koran steht, ist, lies das, was dir leicht fällt, sinngemäß. Jetzt gibt es ein Hadith, das heißt, also La salata liman la yaqra bi fatihat al-kitab bi fatihat al-kitab, also sozusagen, es gibt kein Gebet für denjenigen, der nicht die Fatiha liest. Also das Gebet von demjenigen, der nicht die Fatiha liest, ist so, wie wenn es kein Gebet wäre. Das ist nicht gültig im Sinne. Jetzt die Frage, das ist ein scheinbarer Widerspruch. Jetzt ein scheinbarer Widerspruch zwischen dem Vers, der sagt, lies, was es leicht fällt, und dem Hadith, wenn man nicht der Fatiha liest, ist das Gebet ungültig vom Sinn her. Also der eindeutige Befehl, der Fatiha zu lesen. Und es ist jetzt so, dass man sagt, der Koran ist hier ein absoluter Text, dieser Vers ist ein absoluter Text, und das Hadith ist definierend. Das nennt man Mutlaq al-Muqayyid. Das Hadith, das uns auffordert, Fatiha zu lesen, definiert die absolute Bedeutung des Verses im Koran näher. Gibt uns sozusagen genauere Anweisungen dazu. Und jetzt habe ich gesagt, okay, die Hanafiten, was machen die, wenn sie hinter dem Imam stehen? Lesen sie Al-Fatiha oder lesen sie Al-Fatiha nicht? Wenn sie hinter dem Imam beten. Wenn sie hinter dem Imam beten, lesen sie gar nichts vom Koran. So, jetzt ist schon wieder ein scheinbarer Widerspruch zwischen dem, was wir jetzt gehört haben, und der Rechtsschule. Die sagt, hinter dem Imam liest man nichts. Der Grund dafür ist, das Hadith, das bei Sahih Muslim überliefert wurde, in dem es heißt sinngemäß, der Imam ist da, damit man ihm nachfolgt. Und wenn er Takbir macht, dann macht er Takbir. Und wenn er liest, das heißt, wenn er Koran rezitiert, dann schweigt, Fansidu, schweigt. Schweigt und hört zu. Ne? Das heißt, hier ist schon wieder jetzt, dieses Hadith ist schon wieder eine nähere Bestimmung zu dem, was wir vorher gehört haben. Und Und der Prophet hat einmal in einem stillen Gebet hat gehört, dass jemand hinter ihm gelesen hat und hat gesagt, wer mein Nasani für Salah, also wer hat mir mein Recht weggenommen im Gebet? Er war Imam. Ja? Und hat sozusagen den, der hinter ihm leise Koran rezitiert hat, zurechtgewiesen, dass es nicht machen soll. Das ist eine Bestätigung dafür, dass man vorher gesagt hat, dass der, der hinter dem Imam betet, nicht liest, sondern zuhört. Bei den Schafiiten hingegen ist es so, dass Al-Fatiha ist notwendig zu lesen. Das heißt, das Gebet ist ungültig, wenn Al-Fatiha nicht gelesen hat. Während bei den Hanafiten ist es so, dass sie sagen, es ist wajib, das heißt, es ist eine Stufe unter der absoluten Pflicht und wenn Al-Fatiha nicht liest, auch wenn er allein ist, ist es makruh, das Gebet ist gültig.
So that's one example. And even in this example, we've only given you an example of one aspect of this verse. One aspect. Let's take another aspect. Allah said, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Now, the verb فَقْرَأُوا is what? It is a fi'l amr. It's an instruction. It's an order. It's an imperative. Now, an instruction could be for many reasons. An instruction could be for different reasons. It could be to make something an obligation. It could be something to give you a choice. Takhyir. Now, what defines whether this fi'l amr is for an instruction which is making a fard, or it is a choice which is allowing you, if you want to read, if you don't, that's fine. Did you get that? Right? Again, it is other qara'in, it is other indicators. It is other indicators from the tools of usul which indicate to us that this faqra'u is an obligation and it is not for a choice. Is that clear? Let's move over to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and take one example from there. Everyone knows of the famous hadith in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, salatul jama'ati tafdulu salat al-fadhi bi sab'in wa 20 daraja. That the prayer in congregation is better than praying alone. How many ranks? 27. Everyone knows this hadith. Does anyone know the other narration? Excellent. Now, one narration says 27, the other narration says 25. 27 and 25. What do you do? How do you work it out? 25 is a different number to 27. Isn't that right? And the scholars, they have a rule that numbers have exact meanings. Right? They say what? Numbers have exact meanings. So what do you do here? Here you have an usul, you have a tool which the mujtahid imams will use. One is at-ta'wil and one is at-tarjih. One is ta'wil and one is tarjih. Ta'wil is to make an interpretation of one or the other. And at-tarjih is to give preference to one over the other. At-ta'wil is to make interpretation and at-tarjih is to give preference to one over the other. Now, some of the scholars, they looked at the two hadith and they made ta'wil of both of them. They said that the hadith of 27, this was said after the hadith of 25. So first the Prophet sallallahu alaihi wasallam was informed by Allah subhanahu wa ta'ala that the one who prays in congregation, he is given 25 darajas. Later on, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was informed by Allah subhanahu wa ta'ala that the one who prays in congregation has an extra 2 daraja on top of that, so he said 27. Right? So how did they make ta'wil of it? They said the first hadith is an earlier narration, the second hadith is a later narration. right? And both narrations are correct. Other scholars said that we make tarjih of one over the other. We give preference to one over the other. And how did they give preference to one over the other? They looked into another science, which is also from the science of the tools, which is usulul hadith. Usulul hadith is the science by which we classify the sunnah text of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So for example, if one person comes up to me and he says, this is a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I want to know more about it. I want to know, does it have a chain of narration? That does it have a chain of transmission back to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or is it not? Or doesn't it have a chain of narration? Now, the transmitters of that hadith, who were they? What type of people were they? Were they reliable or were they not reliable? Right. So the scholars who make tarjih of one hadith over the other, what they say is they look into the tools of usulul hadith, and they look into the narrators of each hadith, the amount of narrators which narrate one hadith and narrate the other hadith, and then they say, okay, because this chain of narration has better narrators, their narrators are more reliable, they have got better memories, they were more well known, we take this hadith over that hadith. Is that clear? So this is another tool which is used, and here you see it used in the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So what is fiqh? Fiqh is to deduce an understanding. But how do you deduce that understanding? By the instruments and the tools of usulul fiqh. Is that clear?
Der Vers, den er zitiert hat, das Beispiel für die Notwendigkeit und Nichtnotwendigkeit, Al-Fatiha oder jetzt bestimmt zum Koran zu lesen, also lest das, was euch leicht fällt. Das, was er vorher gesagt hat, war nur ein einziger Aspekt davon. Es gibt mehrere Aspekte. Das Beispiel genannt, den Imperativ, ja, faqra'u, lies oder lest, ja, ist ein Imperativ. Ein Imperativ, also zum Beispiel geh, komm und so weiter, ja, hat normalerweise die Bedeutung von Befehl. Aber hier ist die Frage in der Usul-Sprache, im Verständnis der Sprache, dass der Imperativ mehrere Bedeutungen haben kann. Es kann andere Bedeutung haben als Befehl, es kann auch Handlungsoptionen aufzeigen. Und das hängt ab von den begleitenden Umständen, begleitenden Hinweisen, die es dazu gibt, wenn wir morgen näher besprechen. Ein anderes Beispiel ist, es gibt ein Hadith, es gibt eine Überlieferung von einem Hadith, das sagt, dass das Gebet in Gemeinschaft ist 27 Mal besser als das Gebet alleine. Es gibt eine andere Überlieferung, die sagt, das Gebet in Gemeinschaft ist 25 Mal besser. Es ist sozusagen ein scheinbarer Konflikt da. Es ist das eine 27, das andere 25. Und in der Usul-Wissenschaft ist bekannt, dass alle Dinge, die mit Zahlen zu tun haben, exakt sind. Das sind jetzt keine Schätzungen, sondern es sind exakte Werte. So, was macht man jetzt? Und hier gibt es zwei Ansätze, nämlich das eine ist Ta'wil und das andere ist Tarjih. Ta'wil ist sozusagen eine Auslegung, eine Interpretation. Man interpretiert, warum gibt es diesen Unterschied. Und hier in Bezug auf diese beiden Hadithe sagt man, dass das eine früher war als das andere. Das heißt, dass zuerst hat der Prophet gesagt 25 und dann ist er informiert worden und gesagt 27. Und das wäre sozusagen eine Möglichkeit, ein Wissen, das diesen Konflikt oder diesen scheinbaren Widerspruch auflöst. Und das andere ist der Schirr, nämlich Präferenz, dass die eine Überlieferung stärker ist und vorzuziehen ist gegenüber der anderen Überlieferung. Und hier kommt man zum Bereich von Usul Hadith, die Hadith-Wissenschaft. Nämlich, dass man schaut, okay, das ist ein Hadith, das sagt, Rasulullah hat gesagt. Jetzt sagt man, okay, er hat gesagt, aber woher wissen wir das? Wer hat das überliefert? Was ist die Überlieferungskette? Wie stark sind wir? Und dann schaut man, okay, welche von den beiden Überlieferungsketten ist die vertrauenswürdiger und stärker ist als die andere? Und dann findet man sozusagen zwischen beiden Hadithen eine, zu der man mehr Vertrauen hat aufgrund der des Wissens um die Leute, die es überliefert haben, und gibt der einen Überlieferung den Vorzug gegenüber der anderen. Und das ist ein Teil von Usul.
Okay, I think we'll stop there, inshallah. But I'm sure people have an idea now of what usul is. Usul is a tool by which we take an understanding of the religion. And what is the religion? It is the Sharia. So we've got three steps, right? We've got the step of the usul, which takes us to the fiqh and understanding. And that understanding comes from the Sharia. Is that clear? So without this pattern, we can't reach anywhere. We were supposed to speak about the usul of the Hanafis. Now, the usul of the Hanafi scholars, like the usul of any other scholars, because people differ in their intellect and people differ in the way that they deduce rulings, deduce understandings from rulings, this is why we find a difference in the different schools of jurisprudence. But that does not mean that one school is incorrect and the other one is correct, right? Many people in our times and the times before us, they attack the Hanafi school. But if we think with our brains, with our intellect, that for hundreds of years, some of the greatest scholars of Islam have been following the Hanafi school. The greatest scholars of Hadith, the greatest scholars of Tafsir, the greatest scholars of every single science, right, there has been enormously great scholars in the Hanafi school also, right? Did they not see a discrepancy in the school, and people who came hundreds of years later living in Germany, they find discrepancies in the Hanafi school? Right? It's a joke, isn't it? It's mockery. It's a joke, it's mockery that people of great caliber, people of great study, people of great intellect, who the entire ummah agrees to their to their works, they never found discrepancies in the Hanafi school. And then you have people who study a few pamphlets, they find discrepancies in the school of Imam Abu Hanifa radiallahu anhu. They should be ashamed of themselves, right? You know, one of the brothers, he said, if we were in the time of Imam Abu Hanifa radiallahu anhu, we would not even be allowed to sit in his gathering. You know the people who used to sit in his gathering? He did not give a ruling except after mushawara, after consulting 40 mujtahid imams like himself. This was Imam Abu Hanifa. About him, Imam al-Shafi'i said, "An-nasu 'iyalun 'ala Abi Hanifa fil fiqh." Everyone is dependent upon Abu Hanifa in fiqh. You know, his student Muhammad ibn Hassan al-Shaybani was the student of Imam Malik also radiallahu an, and he narrated the Muwatta from Imam Malik radiallahu an, and he narrated it in accordance to the Hanafi school. You have great scholars of Hadith, great scholars of Fiqh. They never found discrepancies in the school, and then you have Joe blogs finding discrepancies. You know, this is a Tammatul Kubra. This is the greatest calamity that can strike this ummah. That people who come afterwards, they speak about those who went before. And Imam al-Laqani radiallahu anhu, what did he say? وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفْ وَكُلُّ شَرٍ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفْ. He said, all goodness lies فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفْ, in following the earlier people. And all evil lies in the innovations of those who come after. And this is an innovation to speak against the great scholars of Islam. You know, Imam al-Zahabi radiallahu anhu, he mentions in the biography of one of the scholars who said to his students, he said, قَبِيحٌ بِكُمْ أَن تَأْخُذُوا هَذَا الْعِلْمَ عَنَّا وَلَا تَتَرَحَّمُوا عَلَيْنَا. He said, how ugly is it that you take this knowledge from us and then you don't even say, Allah have mercy upon him. You don't pray for your teachers, right? Imam Ahmad ibn Hanbal radiallahu anhu, he said, for 40 years, I prayed for Imam Shafi'i in my sujood for 40 years. These were people of allegiance, people of wafa. They had allegiance to this ummah. They had allegiance to the scholarship of this ummah. What we have now is people who have no relationship with the people who went before. They have no connection to the people who went before. They are cut off. They want to understand the texts of the Sharia without tools. They want to reach an understanding without tools. And this is the exact way of Iblis. He wanted to reach Allah subhanahu wa ta'ala without Adam alayhi salam. And we're not people of Iblis, we're people of Adam alayhi salam. This is why we're known as Adami, right? The people of Adam alayhi salam. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala that He gives us understanding of the religion and a deep understanding of the religion, and He opens up our minds and hearts to the scholarship of Islam, and He allows us to study these sciences and allows us to excel in these sciences so that we become defenders of this religion in the best of ways. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.
Also, wir werden hier stoppen. Eigentlich wollte noch zu dem Thema, also zum Kern des Themas kommen, nämlich über die hanafitische Rechtsschule sprechen. Er hat gesagt, die hanafitische Rechtsschule wird heute sehr gerne angegriffen und irgendwie so für irgendwie lächerlich erklärt oder so. Hunderte Jahre haben die größten Gelehrten oder die großen Gelehrten von Tafsir und von Hadith und so weiter haben dieser Rechtsschule gefolgt. Ist die Frage, haben Sie über hunderte Jahre nicht gesehen, wenn es irgendwelche Widersprüche oder irgendwelche großen Fehler geben sollte? Haben Sie die nicht gesehen, haben Sie die nicht bemerkt? Und wir jetzt hunderte Jahre später sitzen in Deutschland, haben nicht mal Bücher, sondern Broschüren oder irgendwas gelesen, und jetzt gehen wir herum und sagen, die hanafitische Rechtsschule ist falsch. Er hat gesagt, es wäre uns nicht einmal erlaubt, in der Versammlung von Abu Hanifa zu sitzen. Wir nicht einmal den Rahmen dort zu sitzen und zuzuhören, weil er hat in seiner Versammlung, bevor er irgendein Urteil gegeben hat, er hat 40 Mujtahid-Imame bei sich gehabt, die er um Rat gefragt hat, bevor er zu einem Urteil gekommen ist. Er hat gesagt, Imam Shafi hat über Abu Hanifa gesagt, alle Menschen sind abhängig von Abu Hanifa im Fiqh. Sind bedürftig nach Abu Hanifa in der Wissenschaft vom Fiqh. Der Schüler von Abu Hanifa, Muhammad al-Shaybani, hat selbst Muwatta von Imam Malik überliefert. Also hat er innerhalb der hanafitischen Rechtsschule überliefert. Und das, was wir heute sehen, dass die Muslime diese Gelehrten sich lustig machen über sie und kritisieren und über sie schlecht reden und so weiter, ist in Wirklichkeit eine der größten Katastrophen, die es in dieser Zeit gibt oder in dieser Umma. Ja. Und Imam Lakani sagt, und alles Gute ist in dem, dass man den früheren, den Salaf nachfolgt, also dass man denen folgt. Und alle Schlechtigkeit ist in der Bid'ah, in den Erneuerungen derjenigen, die später kommen. Und das, was wir jetzt sehen, ist eine große Bid'ah, nämlich sich von die Verbindung zu den Gelehrten abzutrennen. Imam Dahabi hat zu seinen Schülern gesagt, es ist eine Schlechtigkeit, dass ihr Wissen von einem Gelehrten von mir nehmt und nicht Dua macht für mich. Imam Ahmed ibn Hanbal hat gesagt, er hat 40 Jahre lang im Sujud Dua gemacht für Imam Shafi'i. Das war das Benehmen von den Gelehrten und die Verbindung der Gelehrten untereinander. Und wir jetzt trennen diese Verbindung ab, machen uns stolz, machen uns lustig über das, was sie geschrieben haben, und in Wirklichkeit versuchen wir, Texte zu verstehen ohne Werkzeuge. Und das ist das Verständnis von Iblis, der versucht hat, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen, ohne die Brücke anzuerkennen. Und Allah subhanahu wa ta'ala soll uns Verständnis einer Religion geben und soll uns inshallah in bester Weise diese Verbindung zu den Gelehrten und zu den Salaf und zu den früheren Generationen, zu den Leuten des Wissens irgendwie aufrechterhalten lassen und uns Segen drinnen und Sheikh Aslam segnen für uns und schon uns viele andere Sitzungen mit ihm geben. Nur ganz kurz, ich weiß, es sind alle total müde.